Wir werden einige Worte aus der Bibel lesen. Das mag ich immer. Und dann habe ich mir weitere Schriftstellen aufgeschrieben. Ich möchte heute Morgen für einige Momente lehren, gedenkt der Versammlung heute Abend. Ich möchte euch sagen, was alles geschehen ist in den Privatinterviews, aber ich habe keine Zeit. Und andere warten noch auf ihr Interview. Aber ich werde versuchen zu tun, was ich kann in dieser Woche, ehe ich fortfahre. Lasst uns Markus 16 aufschlagen. Mein Titel heute ist Endzeit-Evangelisation. Lasst uns aus Markus 16 von Vers 14 lesen. Später aber offenbarte er sich den Elfen, als sie bei Tische saßen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen, die ihn nach seiner Auferweckung gesehen hatten, keinen Glauben geschenkt hatten. Darauf sagte er zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da gläubig geworden ist und sich ertaufen lassen, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig geblieben ist, wird verurteilt werden. Denen aber, die zum Glauben gekommen sind, werden diese Wunderzeichen folgen. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, mit neuen Zungen reden, werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Todbringendes trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden gesund werden. Nachdem nun der Herr Jesus zu ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel emporgehoben und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten überall, wobei der Herr mitwirkte und das Wort durch die Zeichen bestätigte, die dabei geschahen. Es ist so viel, das hierüber gesagt wurde. Dies ist der letzte Auftrag, den der Herr der Gemeinde gab. Ich habe versucht, diesen Bruder zu identifizieren aus Georgia. Ich habe seinen Namen gerade vergessen gehabt. Und andere Brüder sind hier, so viele. Ihr wisst, auch wenn ich euch kenne, dann komme ich nicht immer so direkt auf die Namen. Nun, wir denken an Evangelisation in der Endzeit. Und jeder, der die Tageszeitungen liest und der zum Himmel emporschauen kann und sieht, wie die Wolken heraufkommen und weiß, dass dann der Regen kommt, man spürt es in der Luft, man merkt, wie der Wind sich erhebt, man weiß, ein Sturm kommt, es wird bald regnen. Jeder, der eine Tageszeitung lesen kann, er erkennt die Lage der Nation und der Völker und begreift, dass etwas geschehen wird. Man sieht, wie sie miteinander streiten, haben unterschiedliche Auffassungen, sie kommen nicht überein und obwohl sie am Tisch sitzen, alles geht durcheinander in ihren Konferenzen. Etwas ist im Begriff zu geschehen. Nun, es kommt ein Gefühl auf, dass etwas geschehen wird. Die Welt, wie wir sie nennen, den Kosmos, die Außenwelt, sie spürt, dass eine Zerstörung kommt. Zum Beispiel in diesem Atomzeitalter, dass irgendetwas hervorbrechen wird. Doch die Christen freuen sich auf das Kommen des Herrn. Seht, es kommt darauf an, worauf ihr schaut. Der Herr hat uns strikt gesagt, was geschehen wird zu dieser Zeit. Wir wissen nicht die Minute, die Stunde, aber wir wissen, wir sind etwas nahe gekommen. Ich habe vor kurzem über etwas gesprochen, als ich in Afrika war, über ein Lamm, das dort gespeist hat oder sich nährte. Und ihr wisst ja, Schafe können ihren Weg nicht zurückfinden, wenn sie verloren sind. Dann sind sie ganz verloren. Es gibt nur eine Möglichkeit, der Hirte allein kann ein Schaf zurückbringen. Und ein Schaf ist aus der Umzäunung herausgegangen und fand nicht zurück. Und das Schaf kann seinen Feind nicht riechen. Es ist ganz ahnungslos. Aber es wusste, der Tod ist nahe. Ein Löwe nahte sich, denn er konnte das Schaf riechen. Und das Kleine wurde so nervös und wusste vielleicht nicht warum. Aber der Tod war so nahe. Deshalb wurde es nervös. Und so ist es mit der Welt. Sie ist so nervös. Sie fahren auf der Straße 90 Meilen pro Stunde, circa 150 Kilometer. Und es ist etwas, das herankommt. Und wie ich vor kurzem sprach und die Krankenhausbesuche machte, die Bruder Neville nicht mehr tun konnte, alles ist so nervös. Ich dachte, was ist los? Jeder lässt seinen Druck frei. Der Arzt, der Psychiater und alles ist so nervös. Aber es gibt einen Weg hinaus. Das ist Christus. Ein Christ sollte nicht in einer solchen Verfassung sein. Wir sollten froh sein, warten auf das Kommen des Herrn, das so nahe ist. Wir fühlen dieses Wehe von Golgatha, der Gott des Himmels, der die Verheißung gegeben hat. Er hat verheißen, bis zuletzt mit uns zu sein. Was ist es? Es ist eine Erfrischung, wie der Regen eine Erfrischung bedeutet, nach einer Dürre. Wir wissen, die Erlösung ist nahe. Etwas ist im Begriff zu geschehen. Die Welt sieht es nicht. Sie lachen darüber, wie es zu anderen Zeiten war. Aber wir wissen, es naht sich. Deshalb habe ich dieses Thema gewählt. Als letztes für eine Weile hier in der Gemeinde. Und ich nenne es Endzeit-Evangelisation. Und wir tun ja Missionsarbeit auf dem Missionsfeld mit dem Worte Gottes. Und wir wissen, damit sind wir immer im Willen Gottes. Denn der erste Befehl Jesu war, geht hinaus und predigt das Evangelium. Und sein letztes war ebenfalls der Auftrag, geht in alle Welt. Nicht nur hier im Land umherzugehen, er hat versprochen, und geboten, geht, predigt das Evangelium, weckt die Toten auf, heilt die Kranken und so weiter. Matthäus Kapitel 10, als er die ersten Jünger ausgesandt hat, da gab er den ersten Befehl. Und der letzte Befehl, den er gab, ehe er zur Herrlichkeit gab, geht in alle Welt. Er war gerade von den Toten auferstanden und hat dann gesagt, seht, zuerst schalt er sie um ihres Unglaubens willen, weil sie denen nicht geglaubt hatten, die ihn gesehen hatten nach seiner Auferstehung. Sie hatten ein Zeugnis, dass sie den Herrn gesehen hatten. Die anderen glaubten es nicht und sie hat er zurechtgewiesen um ihrer Herzenshärtigkeit willen. Seht, sie glaubten denen nicht, die ihn als lebendig gesehen hatten nach seiner Auferstehung. Nun, wenn ihr seine Werke seht, und das haben wir. Und wir warten jetzt noch auf das Kommen des Herrn. Seht, zwei Dinge sind. Das eine ist seine Erscheinung, das andere sein Kommen. Nun, jetzt ist er erschienen in herrlicher Weise unter uns in diesen letzten Jahren. Es ist ein Zeichen seines Kommens. Seht, hier in der Gemeinde, durch den Heiligen Geist, zeigt er die Dinge. Wir wissen, Menschen vermögen das nicht zu tun, was der Heilige Geist hier tut. Seht, es ist seine Erscheinung unter uns und dann sein Kommen für uns. Nun, er hat sie gescholten um ihre Herzenshärtigkeit willen. Dasselbe tut er heute mit uns. Denn damals glaubten sie dem Zeugnis nicht. Und dafür hat er sie zurechtgewiesen. Dann gebot er ihnen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und er versprach, mit ihnen zu sein bis ans Ende der Welt. Und sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Seht, heute haben wir das Wort geschrieben, aber es sind so viele Satzungen gemacht worden. Missionare gingen überall. Und was finden wir, wenn wir dort hinkommen? Dann finden wir einen Eingeborenen, der nicht lesen kann, mit einem Traktat in der Hand. Er weiß nicht, was rechts und links ist. Doch Jesus sagte, geht, predigt das Evangelium. Er sagte nicht, dass wir Traktate verteilen sollen. Er sagte, predigt das Evangelium. Und das Evangelium kommt nicht in Worten allein, sondern in der Demonstration der Kraft des Wortes. Er gab die Verheißung, er bestätigt sie. Seht, wie zum Beispiel, als zwei miteinander gestritten haben über das, was Darwin gesagt hat. Der eine sagte das und der andere sprach, von dem, was die Bibel gesagt hat. Seht, Gott kommt unter die Seinen und bestätigt, was er gesagt hat. Das geschieht nicht durch Traktate verteilen, sondern indem der Heilige Geist durch uns wirkt, sein Leben in uns. Seht, die Heiden, sie beten Götzen an. Und sie glauben, dass der Götze zu ihnen spricht und dass Gott in diesem Götzen ist und zu ihnen redet. Aber das ist ein Gegenteil von dem, was Gott gesagt hat. Gott hat nichts mit Götzen zu tun. Ihr seid Gottes Instrumente. Ihr weiht euch ihm zu, dass er durch euch zu den Menschen reden kann. Ein lebendiger Gott redet durch lebendige Menschen, nicht ein lebendiger Gott durch tote Götzen, sondern ihr seid seine Zeugen. Nun, erkennet, viele Menschen sagen, dass dieser Auftrag nur für die Apostel war. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und, Verbindungswort, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Nun, heute sagen wir, die Gemeinde schüttelt einer dem anderen die Hand, heißt willkommen, Methodisten, Baptisten und so weiter, und sie leben alle ein gutes Leben. Und wir als Missionare, wir sehen die Missionare auf dem Heidenfeld und die Heiden leben ein moralisches Leben, an das wir nicht heran können. Seht, ihre Moral sind so viel besser wie die Moral der sogenannten christlichen Völker. Aber das hat Jesus ja nicht gesagt. Er sagte, ihr müsst wiedergeboren sein. Und wiedergeboren zu werden, dann müsst ihr sterben, damit Christus in euch das Leben hervorbringen kann. Dann ist es Christus in euch. Seht, wie Paulus durch den Heiligen Geist sagt, ich sterbe täglich oder trage täglich das Sterben Christi an mir. Seht, wenn ihr den Geist John Dillingers hättet, dann würdet ihr meinen, ich müsste handeln, wie er gehandelt hat. Wenn ich sagte, ich habe den Geist eines Kunstmalers in mir, dann werdet ihr das erwarten. Aber wenn ich sage, ich habe den Geist Christi in mir, dann erwartet ihr von mir, dass ich die Werke Christi tue. Jesus sagte in Johannes 14, die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun und noch größere. Hier sagt er, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Seht, das ist durch die gesamte Zeit. Diese Zeichen folgen den Gläubigen, das stimmt. Der Prophet hat davon gesprochen, er sagt es im Sacharja. Er sprach von einer Zeit, die weder Tag noch Nacht sein würde, aber zur Abendzeit sollte es Licht werden. Nun, die Sonne geht im Osten auf, geht im Westen unter, es ist aber immer dieselbe Sonne. Der Heilige Geist kam und Jesus, der Sohn Gottes, offenbarte sich zuerst im Osten dem östlichen Volk, dann war es ein Tag, die Zivilisation ist gewandert und am Westen angekommen. Wir wissen, wenn es jetzt weitergeht, ist es wieder im Osten. Wir sind in der Endzeit und alles zeigt es. Nun, der Prophet sagte, und keine Weissagung kann eigenmächtig gedeutet werden, so steht's geschrieben, sondern sie meint, was es sagt, es soll Licht sein zur Abendzeit. Dieselbe Sonne, die über das östliche Volk kam und die Werke Gottes geschahen, von derselben Sonne wird gesagt, dass sie zur Abendzeit leuchten wird. Zwischendurch war ein bewölkter Tag. Seht, aber jetzt kann man sehen, wir hatten genug Licht, um Gemeinden beizutreten, vor uns herzugehen. Aber zur Abendzeit würde dieselbe große Kraft Christi in seiner Gemeinde sein. So wie es am Anfang in der Gemeinde war, so muss es jetzt am Ende sein. Deshalb möchte ich über das Thema Endzeit oder Abendzeit Evangelisation sprechen. Jedes Zeitalter hatte seinen Boten und seine Botschaft. Jedes Zeitalter hatte seinen Botschafter und seine Botschaft. In jeder Dispensation hat Gott einen Gesalbten gesandt mit der Kraft des Heiligen Geistes, um seine Botschaft in dem Zeitalter hervorzubringen. Nun, wir könnten das hier ein wenig untermauern und von Anfang beginnen. Gott hat von Anfang an geredet als Botschafter. Schon Adam und Eva hat er gesagt, das sollt ihr tun, das nicht, das essen, das nicht und so weiter. Es war die Botschaft der Stunde, aber als sie diese Botschaft übertreten haben, kam das Chaos über die ganze Menschheit. Nun denkt daran. Es war nicht eine direkte Leugnung dessen, was Gott gesagt hatte. Nein, man nahm das, was Gott sagte, und hat es ein wenig anders dargestellt. Seht, ein wenig dazu getan, ein wenig davon genommen. Das ist der Grund, weshalb ich glaube, dass das Wort die Wahrheit ist. Unsere Glaubenssatzungen, Denominationen, wenn sie nicht in voller Übereinstimmung mit dem Worte sind, dann sind sie falsch. Und Gott kann nicht dahinter stehen. Aber sein Wort ist so wichtig, dass man nicht ein Wort davon anders darstellen konnte. Denn dadurch ist jeder Tod, jeder Schmerz, jede Not, jedes schreiende Kind, alles, jede Ambulanz, die fährt, alles ist die Ursache, jedes Alter, das die Menschen erreichen. Alles ist dadurch über die Menschheit gekommen, dass nur ein Wort anders dargestellt wurde. Wir sind in der Endzeit nicht entschuldigt. Seht, Christentum, so könnt ihr sehen, ist wichtiger, wie wir meinen. Es hat alles in diesen 6000 Jahren verursacht, die ganze Not ist über die Menschheit gekommen, dass die ersten Menschen das Wort übertreten haben. Seht, deshalb muss alles genau mit dem Wort übereinstimmen. Nicht eine Deutung, sondern das, was das Wort sagt. Nicht, dass Männer zusammenkommen und sagen, es bedeutet dies, es bedeutet das, sondern hier, was die Schrift sagt, das bedeutet es. Denn Gott wird die Welt nicht durch eine Gemeinde oder Kirche richten, auch nicht durch eine Nation. Durch welche könnte er es? Nein, er wird die Welt durch sein Wort richten, die Bibel. Denn im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das war Christus. Er war Gottes Wort Fleisch geworden, gesprochen und offenbar geworden. Nun, im Buch der Offenbarung steht geschrieben, wenn jemand hinwegnimmt oder hinzufügt zu diesen Worten, dessen Teil wird vom Baum des Lebens hinweggenommen werden. Seht, es ist nicht nur, dass jemand sagt, ich glaube dies, ich glaube das nicht. Entweder wir glauben alles oder gar nichts. Vielleicht habt ihr nicht Glauben, dafür einzustehen, aber steht doch nicht im Wege eines anderen, der den Glauben hat. Ich habe oft gesagt, ich wünschte, ich hätte Glauben. Wie hier noch. Dass ich an einem Nachmittag auf eine Wanderung gehe, ohne zurückzukommen. Ich möchte es, aber wenn ich den Glauben nicht habe, dann möchte ich doch nicht in dem Wege dessen stehen, der den Glauben hat. Wir sind in der Abendzeit. Und die Botschafter in den Gemeindezeitalter haben ihre Botschaft gebracht. Sie wurden gesandt, aber sein Wort ist immer missgedeutet worden. Und jedes Wort anders dargestellt bedeutet ewige Scheidung von Gott, Trennung. Wer sein Wort anders darstellt, nun, der erste Botschafter war Gott selber. Und jeder andere Botschafter, durch den Gott geredet hat, hat er zu den Menschen geredet durch das Wort Gottes. Denn Gott hat immer durch Menschen gesprochen. Seitdem er Menschen geschaffen und sie erlöst hat, hat er sie gebrauchen können, um durch sie zu reden. Er hat nicht irgendeine Mechanik genommen, um durch sie zu reden, sondern den Menschen, der wirklich Gott geweiht ist. Nun, wir könnten die Propheten jetzt betrachten und die gesamte Zeit bis in diese Zeit hinein. Immer sind es einzelne gewesen, die Gott gebraucht hat. In jedem Zeitalter, so habe ich es gesagt, hat Gott Botschafter gebraucht. Jetzt aber sind wir in der Abendzeit. Nun, nach dem Zeitalter Edens kam das Zeitalter Noahs. Und wir wissen, die Welt, wie ich es damals schon gesagt habe, hier vor kurzem in Clarksville, dass die Endzeitzeichen zu sehen sind und auch darüber, dass wir uns mit Jesus Christus identifizieren. Und heute über Endzeit-Evangelisation. Nun, vor der Sündflut damals finden wir, dass sie dort eine ganz große Zivilisation hatten. Ich glaube, sie hatten die Kontrolle über Atommacht und so weiter. So wie wir es jetzt haben. Man versucht es sogar nachzuweisen. Und uns wird gelehrt, dass die Welt gerade gestanden hat. Und sie hatten damals solche Dinge, dass sie Pyramiden bauen konnten und so weiter, die wir heute gar nicht aufbauen können. Seht, es muss irgendeine Kraft gewesen sein, ob es nun von Gasolin oder Elektrik oder was immer es gewesen sein mag. Vielleicht klüger wie unser Zeitalter. Aber in jenem Zeitalter rief Gott einen Mann namens Noah, ein einfacher Mensch, ein Farmer. Er war göttlich in seiner Generation. Und Gott hat mit diesem einen Manne verhandelt. Denn um der Sünde willen musste er eine Ankündigung geben. Und wir sehen, was die Bibel von jener Zeit sagt. Die Söhne Gottes sahen die Töchter der Menschen. Seht, viele dachten, dass es Söhne Gottes waren, gefallene Engel, die dann Menschen wurden. Nein, das sehe ich nicht so. Dann würde Satan ja ein Schöpfer sein. Satan ist kein Schöpfer. Satan ist ein Verderber der Schöpfung. Seht, denn eine Lüge ist nur die Wahrheit missrepräsentiert. Ehebruch ist der rechte Akt dargestellt. Seht, das ist alles Sünde. Satan kann nur verderben, was Gott geschaffen hat. Seht, es waren die Söhne Gottes, nämlich die aus der Linie Seths. Und das andere waren die Töchter Kains aus der Linie Satans. Und sie sahen, dass sie schön aussahen. Und sie sind auf sie hineingefallen. Wenn wir zum Beispiel 100 Jahre zurückgehen, wie man damals die Schönheit der Frauen festgestellt hat. Wenn ihr in 1. Mose 6 liest, dort findet ihr das Bild. Man sah, dass die Frauen schön waren und sie sind jetzt immer schöner geworden. Sicher, das ist der moderne Trend der Zeit. Die Frauenwelt macht sich immer schöner. Wenn man die Zeit vor vielen Jahren betrachtet und wen man dort als schön bezeichnet, Pearl White zum Beispiel, man sagte, sie ist die schönste Frau der Welt. Wenn man sie heute ansehen würde, dann wäre sie ein Museumsstück im Vergleich zu den Frauen der heutigen Zeit. Damals, als man als Frauen zum ersten Mal die Strümpfe unter die Knie taten, man hat sie verachtet. Und wenn man nun heute die Schönheit der Frauen sieht, das ist ein Zeichen der Endzeit. Jesus sagte, wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Und sie haben sich immer weiter entkleidet. Was ist es? Es sind die Töchter Kains. Deshalb werden wir als Fanatiker bezeichnet, wenn wir versuchen zu erklären und die Wahrheit des Evangeliums zu verkündigen. Aber sie machen immer weiter in der Immoralität, gehen auf die Straßen und erkennen nicht, dass sie antworten müssen am Tage des Gerichtes. Nun, wenn sich jemand so sexy entkleidet, sie können so rein sein wie eine Lilie ihrem Mann gegenüber, ihrem Verlobten oder Freund, aber wenn ein Sünder auf der Straße geht und euch ansieht, weil ihr euch so gekleidet habt und euer gelüstet, dann und ihr euch so präsentiert habt, dann werdet ihr verantwortlich sein an jedem Tag. Es sind nicht nur die Kinder, die heranwachsen, es sind die Eltern, die versagt haben. Und ich weiß, sogar auf dem Podium ist versagt worden. Seht, sie predigen nicht darüber, halten die Leute nicht an, recht zu tun. Nun, die Bibel sagt, wer ein Weib ansieht, ihre zu begehren, hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und wenn der Sünder am Gericht antworten muss, wegen Ehebruch, dann wird die Frage sein, mit wem? Und dann werdet ihr antworten müssen. Auch wenn ihr niemals den Akt vollzogen habt, dennoch werdet ihr schuldig sein. Wer ist schuldig? Wer ein Weib ansieht, ihre zu begehren, hat den Ehebruch mit ihr begangen, schon in seinem Herzen. Das ist die die Ernsthaftigkeit der Sache. Und es sind 99 und so und so viel Prozent. Seht, alles sind schuldig vor Gott. Die ganze Nation ist schuldig. Warum? Es ist Versagen auf dem Podium, auf der Kanzel. Und dann das Versagen im Heim, dass man Kinder auf die Straße gehen lässt, die dann so handeln. Und man nimmt es in Ordnung. Aber das sind die Dinge, mit denen Noah in seiner Zeit zu tun hatte. Denn die Töchter der Menschen waren schön und die Söhne Gottes sahen sie an. Und die Lust kam in sie hinein. Seht, aber Noah, wir könnten stundenlang dabei bleiben. Noah, er war ein gerechter Mann, ein göttlicher Mann. Er hatte Integrität und er rief aus gegen all diese Dinge. Und sie nannten ihn als verrückt und sie spotteten über ihn, wie die Bibel sagt. Man machte sich lustig über ihn. Doch eine Zeit kommt, ein Sturm, und das Wasser wird sich sammeln. Und sein Evangelium war nicht im Vergleich zu dem, was ihre theoretische Wissenschaft in der Zeit war. Und heute, die wissenschaftliche Theorie der modernen, sogenannten religiösen Gruppe, sie haben nur versucht zu beweisen, dass diese Segnungen des Heiligen Geistes nur irgendeine Emotion ist, eine Gemütsbewegung. Es ist nicht gemäß ihrer wissenschaftlichen Erklärung, was vor sich geht. Warum haben sie sich denn so geändert? Was kann den Trunkenen bewirken oder bewegen, dass er nicht mehr trinkt? Was kann den Lügner dahin bringen, dass er nicht mehr lügt? Und was kann das Herz der Menschen ändern? Was kann die Toten aufwecken, die Blinden sehend machen, die Krüppel heilen? Ist das Emotion? Ist das Gemütsbewegung? Natürlich geht das alles mit. Alles, was Leben hat, hat Bewegung in sich. Alles, was keine Bewegung in sich hat, ist tot. Entschuldigt den Ausdruck. Aber ich meine, wir sollten es mehr zum Ausdruck bringen in unserer Bewegung, was wir haben. Denn jede Religion, die keine Bewegung hat, kann begraben werden. Denn sie ist tot. Seht, überall, wo der Herr Jesus war, war Bewegung. Die Kinder riefen, Hosianna, gelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn. Es war überall Bewegung, wo der Herr Jesus hinkam. Er sagte, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Irgendetwas muss hervorkommen. Seht, es ist eine furchtbare Zeit. Und alle, die mit Gott wandeln, müssen durch Prüfungen gehen. Wenn ihr für ihn lebt, jeder Nachbar wird von euch reden. Alles wird verkehrt laufen. Erinnert euch daran. Denkt daran. Aber Gott prüft euch. So wie die Bibel sagt, jeder Sohn, der zu mir kommt, der wird gezüchtigt. Natürlich wie ein Kind erzogen wird. Ich weiß, wie mein Vater mich erzogen hat. Wir hatten die 10 Gebote über der Tür hängen. Natürlich. Aber er hat auch noch etwas anderes in seiner Hand. Er hat uns gezüchtigt. So tut es auch Gott. Seht, er gibt seinen Kindern das richtige Training, die richtige Erziehung. Denn es ist eine Zukunft für euch, dort in der Herrlichkeit. Seht, er züchtigt euch. Jeder Sohn, der kommt, wird erzogen. Seht, Noah, ein Typ in seiner Dispensation. Als er dann zur Arche hineinging, war es zu Ende. Die Tür wurde geschlossen. Natürlich. Aber am nächsten Morgen, seht, der Regen kommt. Aber was war's mit den Spöttern und mit den Halbgläubigen? Vielleicht versammelten sie sich um die Arche und dachten, eventuell ist er doch im Recht. Und sie gingen am nächsten Morgen wieder. Und noch kein Regen, die Sonne geht auf wie immer. Und Und sicher wird der Satan dort an der Öffnung auf der Arche gesessen haben und gesagt, Noah, seh, was ist jetzt mit dir los? Wo bleibt der Regen? Aber er wusste, Gott hat es gesagt und so ist es. Dabei blieb er. Der zweite Tag verging. Der dritte Tag verging. Aber endlich, nachdem 7 Tage vorbeigegangen sind, nach 7 Tagen, dann an dem Morgen begann es. Der Donner rollte und etwas geschah. Die nur 1 oder 2 Tage gekommen waren, um zu sehen, für alle war es zu spät. Dann konnten sie schreien, klopfen. Das Wasser strömte herab. Sie versuchten, sich Boote zu machen. Aber die Erde wurde erschüttert und das Wasser kam. Ihr sagt, ich habe Religion, das genügt. Nein, ihr müsst ein Erlebnis mit Gott haben. Ich sage das nicht, um nur anders zu sein. Ich sage es um der Liebe willen. Ich weiß, ich muss antworten an jenem Tage. Ich bin verantwortlich. Ich muss sagen, was er gesagt hat. Dann weiß ich, es ist in Ordnung. Ich kann mich nicht nach der Theorie eines Menschen richten. Ich muss das sagen, was er gesagt hat. Nun seht, nach einer Zeit, sie klopften, sie schrien, die taten alles, aber es war zu spät. Vorher sind sogar die Tiere hineingekommen. Und vielleicht haben die Menschen gesagt, ach, ihr stinkenden Tiere, geht nur hinein zu dem Noah dort, da gehört ihr hin. Aber was war es? Geht in diese altertümliche Weise, wenn ihr nur wollt. Aber Brüder, es ist besser so zu gehen und sicher zu sein in der Arche, als zu spotten und draußen zu bleiben. Das ist die Sache. Seht Noah in seiner Zeit. Die Menschen hatten nie über etwas derartiges gehört. Und wir sehen, nach der Befreiung, dann hat die Erde sich wieder gefunden und alles war umgekommen, ein neuer Anfang wurde gemacht. Und es kam eine Zeit, dass Gott dann die Seinen aus Ägypten brachte und Mose mit dem Gesetz auftrat. Es war so schwer für die Menschen, es zu verstehen. Und das Gesetz wurde gegeben. Und das Gesetz war wie ein Schulmeister. Das Gesetz, um die Menschen dahin zu bringen, dass sie erkennen, was sie verkehrt tun. Und dass sie eine Änderung benötigen. Seht, und nach Moses, dann kam Johannes. Und er hat Jesus vorgestellt. Und dann kam er mit der Gnade und Gott mit seinem Geist, der sich offenbarte. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jesus war so im Gegensatz zum Gesetz, wie jede Dispensation zur anderen verschieden war. Und als Jesus von hier ging, sprach er von dieser Dispensation des Heiligen Geistes, des Lebens. Seht nach seiner Auferstehung. Ich habe viele Schriftstellen aufgeschrieben. Nun, es ist immer so gewesen. Und es ist immer ein Kampf gewesen. Von einer Dispensation geht es zur anderen. Und es kommt immer zu der Botschaft der Gegenwart. Für die Menschen ist es immer ein Kampf. Seht, wenn nun Gott in dieser Dispensation etwas gibt oder etwas tut, dann sehen wir, dass sofort die Menschen Mühe haben, es zu verstehen. Sie suchen etwas zu finden, das dagegen spricht. So wie Noah in seiner Zeit, als er die Arche baute. Und dann sehen wir Nimrod, dieser Schurke. Und er dachte, ach, wir haben hier den Turm. Wenn die Flut kommt, dann steigen wir in den Turm und dann ist alles in Ordnung. Seht, aber die Dispensation hatte seine Zeit zu Ende gelebt. Als dann der Herr Jesus kam, nach dem Gesetz und Moses, hat ja von dem Kommen Christi gesprochen. Aber als er kam, waren sie so in ihren Traditionen und Überlieferungen erfunden, Sie hatten ihre Sitten und Gebräuche sich so auf alles festgelegt und es war so schwer für den Herrn Jesus, sie davon loszuschütteln, von diesen Glaubenssatzungen, um ihm zu glauben, um der Schrift, obwohl die Schrift von ihm gesprochen hatte. Seht, denn so steht's geschrieben, der Same des Weibes wird der Schlange den Kopf zertreten. Aber sie erkannten ihn nicht, weil sie so gebunden waren in ihren Satzungen. Und doch war es die schriftgemäße Wahrheit. Seine Botschaft war vorausgesagt worden von den anderen, die schon vorausgingen. Moses, die Propheten, Moses hat das Kommen Christi vorausgesagt. Er sagte, der Herr, euer Gott, wird euch einen Propheten erwecken wie mich. Seht, wie viele wussten es damals um die ganze Welt, dass der Messias ein Prophet sein würde. Seht die Frau am Brunnen dort in Samarien. Er sprach, gib mir zu trinken. Sie sagte, ich habe nichts, womit zu schöpfen. Und wir haben keine Gemeinschaft miteinander. Und er sagte, gehe, hole deinen Mann. Sie sprach, ich habe keinen. Er antwortete, 5 hast du gehabt. Und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Sie sagte, Herr, ich erkenne, du bist ein Prophet. Wir wissen, wenn der Messias kommt, wenn die Zeit anbricht, wenn der Gesalbte, wenn der Messias kommt, wenn er kommt, er wird uns alles sagen. Er wird ein Prophet sein. Seht, diese Frau wusste mehr über den Messias wie alle Prediger jener Zeit. Sie verstand die Schrift. Eine weltliche Frau, 5-mal verheiratet und lebte jetzt mit dem 6. Und sie hat einfach die Schrift genommen, wie sie war. Wenn er kommt, der Messias, wird er ein Prophet sein. Seht, und Jesus sprach, ich bin's, der mit dir redet. Und sie lief in die Stadt hinein und sprach, kommt und seht, wen ich gefunden habe, ist es nicht der Messias? Nun seht, sie wusste, dass er kommt. Denn die Propheten waren in der Schrift immer erkannt. Immer, in jeder Dispensation. Und sie wussten, wer er sein wird und was er tun wird. Oh, wenn die Menschen das heute nur sehen könnten, dann erkennen sie auch die Zeit, in der wir leben. Es ist Gottes Verheißung für diese Zeit. Gott hat es gesagt, wie es sein würde in dieser Zeit. Es ist nichts verkehrt. Nein, Gottes Uhr tickt ganz genau. Und gemäß der Wissenschaft ist es ganz kurz vor Mitternacht. Wir haben nur noch kurze Zeit. Seht, schon Jahre zuvor haben sie das gesagt. Wir sind in der Endzeit. Es sind Wandlungen der Dispensationen gewesen. Von der einen zur anderen. Aus dem betrübten Tag, Gemeinden beizutreten, dies und jenes, ist es zur Abendzeit Licht geworden. Die Wiedererstattung, das Zurückbringen, alles dessen. Und der Heilige Geist offenbart sich. Pfingsten, Wunder und Zeichen geschehen. Seht, und die Menschen, sie glauben nicht. Warum? Sie sind so gesetzt in ihren Wegen wie in den Tagen Jesu. Er hat ihnen dasselbe damals gesagt, aber sie erkannten es nicht. Er sprach auch von dieser Zeit. Nun, jemand anders. Lest mal Matthäus 24. Jesus sprach von der Zeit. Seht, die Juden würden gesammelt in der letzten Zeit. Der Feigenbaum, der seine Knospen bringt und Früchte trägt. Seht, und wie alles auf und ab gehen wird, das Meer sich bewegt. Und wie es hier heißt, dass die Menschen vor Furcht, in Erwartung der Dinge, den Geist aufgeben möchten. Seht, in der Zeit, das ist die Endzeit. Die Herzen versagen. Furcht und Aussichtslosigkeit und so weiter. Der Prophet sprach von dieser Zeit. Und auch, dass die Gemeinde lau werden würde. Im Gemeindezeitalter zu Laodicea. Was ist es? Es ist Jesus, jetzt im letzten Zeitalter, der schon das Ende vorausgesagt hat, in diesem Zeitalter, wie in der Zeit Noahs, wie in der Zeit Moses, in der Zeit des Gesetzes, in der Zeit der Gnade, jetzt zur Abendzeit. Seht, wenn wir Zeit hätten, ich muss einiges übergehen. Aber alle haben vorausgesagt, was im nächsten Zeitalter sein würde. Aber die Kirchen sind so in ihren Satzungen und Dogmen von menschengemachten Glauben festgehalten. und erkenne nicht. Aber jetzt seht ihr, was Abendzeit-Evangelisation ist. Was ist es? Wir werden als verrückt betrachtet, aber was soll es denn? Es ist in Noahs Zeit so gewesen und allen anderen Zeiten. In den Tagen Jesu. Seht, wer ihn hörte und ihm folgte, wurde hinausgetan von den Kirchen. Es war eine Dispensation. Die Zeit war gekommen. Nun, jetzt sehen wir, dass der Heilige Geist vorausgesagt und geweissagt hat, wenn ihr im 2. Petrus liest und an den Bibelstellen, der Heilige Geist, er spricht ausdrücklich, was geschehen wird in den letzten Tagen. Bruder Josef, du bist viel gereist und du bist in Übersee gewesen. Und wir haben Versammlungen gehabt mit 150, mit 200.000, mit 500.000. Und viele haben ihr Leben Gott geweiht, als sie sahen, dass Gott etwas tat. Ich habe gesehen, wie 20.000, 30.000 auf einmal aufstanden und Gott gepriesen haben, als sie gesehen haben, was Gott tut. Aber hier in Amerika, alles intellektuell. Sie wollen nicht, dass jemand vom Gericht spricht. Nein, das behagt ihnen nicht. Dann müssen sie aus ihrem Club, aus ihrer Loge, aus ihren ungöttlichen Dingen herauskommen. Deshalb, wenn ihr Pastor über solche Dinge sprechen würde, dann würden sie ihn hinaustun und jemand hineinnehmen, der das predigt, was ihnen wohlbekommt. Nun, ihr wisst, ich wollte das eigentlich gar nicht so sagen, aber vielleicht bin ich ein wenig erfasst. Aber wenn ihr den Sachen richtig auf den Grund geht, dann werdet ihr schon erkennen, dass es so ist. O Gott, sei uns gnädig. Seht, es musste so kommen und hier sein, wie es vorausgesagt ist. Nun, der Geist sagt und höret, ich zitiere, der Geist spricht ausdrücklich, dass in den letzten Tagen werden manche vom Glauben abweichen und werden sich irreführenden Geistern, die von Dämonen herrühren und lehren, hingeben. Sie werden hochmütig sein, denken, ich bin etwas Großes. Aber ihr wisst ja, dass wir solche Ausdrücke gar nicht benutzen brauchen. Sie werden das Vergnügen mehr lieben als Gott. Schon gestern sah ich ein Schwimmbecken, eine Badeanstalt. Und irgendjemand sagte zu mir vor kurzem, es sollte gar nicht in der Bibel stehen, dass Jesus auf den Erdboden gespien hat und einen Teig machte und ihn einem Blinden auf die Augen strich. Das dürfte gar nicht in der Bibel stehen, sagte mir ein Mann. Und ihm dann die Augen berührte und sprach, gehe, wasche dich im Teich Siloa und du wirst gesund sein und sehen können. Und so geschah es, seine Augen wurden geöffnet. Und dieser Mann sagte mir, wie würde das heute sein? Das ist doch gegen jede Gesundheitsvorschrift. Und derselbe Mann nimmt seine Familie, Frau und Kinder und geht dort in den Swimmingpool, wo all diese Frauen und Männer, die dort überhaupt ihre Zeit haben und gar nicht im Wasser sein sollten. Und wenn man dort diese schmutzigen Leib und das alles dort sieht, und derselbe Mann, der hält sich daran auf, dass Jesus auf den Boden gespien hat und geht dort in dieses Schmutzbad, um zu schwimmen. Seht, aber was ist es? Es wird alles modern bezeichnet und, wie man im Alten gesagt hat, man verurteilt, was andere taten und tut noch Schlimmeres. Seht ihr, so ist es. Es ist alles intellektuell, hochmütig, von sich eingenommen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Der Heilige Geist spricht, dass es geschehen würde in der Endzeit. Hochmütig, von sich eingenommen, haben eine Form der Gottseligkeit. Und lehnen die ab, die recht sind. Sie hassen diejenigen, die das Wort glauben. Seht ihr sie? Sie stimmen nicht mit überein. Nein, wie die Pharisäer und die Sadduzäer, sie hassten Jesus. Warum? Denn er war im Gegensatz zu dem, was sie gelehrt haben. Nicht, dass er anders sein wollte. Er musste das Wort ausleben. Und er konnte sagen, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie tue, glaubt mir doch wenigstens um der Werke willen. Seht, die Schrift hat vorausgesagt, was geschehen würde. Und es wurde bewiesen, dass es recht war. Nicht, dass ein Mensch recht hat. Gottes Wort hat recht. Seht ihr, Freunde, es ist vernünftig. Ich habe das aufgebaut, um euch zu zeigen, was Endzeit-Evangelisation bedeutet. Nun gebt Acht. Intellektuelles Zeitalter, hochmütig, prahlerisch, verleumderisch, dünkelhaft, verräterisch. Das Vergnügen mehr zu lieben als Gott. Man sieht am Mittwochabend lieber, ich liebe Susi, als dass man hingeht und man lebt mit vielen Männern und dies und jenes, verheiratet und wieder geschieden und geheiratet und wieder. Aber ihr bleibt lieber zu Hause und schaut am Fernsehen. Ihr liebt das Vergnügen mehr als Gott. Wenn irgendjemand in die Stadt hineinkommt, und was ist dann? Niemand kommt, wenn gepredigt wird, aber lasst Elvis Presley kommen oder sonst jemand von dieser Art, dann schließt man fast die Gebetsstunden. Sie lieben alle das Vergnügen mehr als Gott. Hochmütig, prahlerisch, sind unbeständig und lehnen die ab, die recht sind, haben die Form der Gottseligkeit. Ihr sagt, sie sind Kommunisten. Nein, sie sind in den Kirchen. Sie haben die Form der Gottseligkeit. Aber was? Aber sie verleugnen die Kraft. Sie haben nur die Form der Gottseligkeit. Das ist ihre Pflicht, so meinen sie. Seht, aber sie tun, was sie wollen. Ihr Leben ist nicht verändert worden. Nein. Sie haben nur die Form der Gottseligkeit. Leugnen die Kraft. Von solchen wendet euch ab, steht geschrieben. Denn dies ist das Schwert, das hindurchdringt. Seht, und wie die Weiber sich hinwegführen lassen durch mancherlei Gelüste. Man geht von Haus zu Haus. Seht, aber hier steht's: Tu das Werk eines Evangelisten voll und ganz und richte den Dienst der Heilsbotschaft voll und ganz aus. Seht, wo ihr jetzt hingehört heute Morgen. Wo gehört ihr hin? Den Gläubigen wurde gesagt, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Seht, und dann kommt die andere Gruppe, sie spotten darüber, machen sich lustig darüber, über diejenigen, denen die Zeichen folgen. In welcher Gruppe seid ihr? Es gibt einen wahren Botschafter heute. Jesus hat vorausgesagt, dass Satan die Seinen haben wird und Gott die Seinen. Seht, aber denen, die Gott hat, denen werden die Zeichen folgen, wie geschrieben steht. Satans Leute werden eine Form der Gottseligkeit haben. Aber diejenigen, die Gott angehören, werden die Zeichen haben. Sie haben die Taufe des Heiligen Geistes, Wunder und Zeichen geschehen. In welcher Gruppe seid ihr? Wir sind in der Endzeit. Oh mein. Jesaja, der Prophet, hat gesagt, der ganze Leib ist wund, voller Eiterbeulen. Alles ist krank.